Herzlich willkommen bei der Christusgemeinde Emmendingen.
Ja, schön, dass so viele Leute da sind, obwohl ein Gastprediger da ist. Hat man euch nicht vorgewarnt? Dachte ich's mir. Nein, ich freue mich wirklich sehr, dass ich heute hier bei euch sein darf, dass ich heute bei euch predigen darf, dass ich Gottes Wort verkündigen darf. Das ist jetzt nicht nur irgend so eine Höflichkeitsfloskel, sondern ich meine das wirklich so. Ich beobachte euch als Gemeinde schon seit längerer Zeit, wenn auch nur aus der Ferne und auch nur übers Internet. Ich habe auch mitbekommen, wie ihr so durch diese Corona-Krise gegangen seid, die uns ja alle sehr viel abverlangt hat. Und ich höre auch sehr gerne und regelmäßig eure Predigten und profitiere sehr davon. Und deshalb ist es schon wirklich etwas Besonderes, heute hier sein zu dürfen. Mein Name ist Udo Schmidt, ich bin 52 Jahre alt. Ich bin einer der Ältesten und einer der Prediger der FEG Bruchsal. Ich bin verheiratet mit Caroline, wir haben zwei Söhne, Aaron und Josua, die sind jetzt 15 und 13 Jahre alt. Und ja, gemeinsam sind wir auch Teil des Einsatzteams der Bibel- und Missionsschule Gospel Tribe in Karlsruhe. Das heißt, wir planen und organisieren Kurzmissionseinsätze in der ganzen Welt und führen die dann auch durch. In den vergangenen Jahren waren wir jetzt immer in muslimischen Ländern. Dieses Jahr im Spätsommer gehen wir nach Griechenland, genauer gesagt nach Thessaloniki. Dort werden wir es aber auch mit Muslimen zu tun haben, denn es gibt dort ein riesengroßes Flüchtlingscamp, in dem überwiegend muslimische Menschen leben. Falls also jemand von euch Lust hat, kurzfristig jetzt im Sommer oder vielleicht auch später mal so einen Kurzmissionseinsatz mitzumachen, dann kann ich nachher gerne ansprechen, kann ich noch ein paar Infos weitergeben und ja, wir können auch gerne die Kontaktdaten austauschen. Wie gesagt, ich komme von der FEG Bruchsal. Bruchsal ist ungefähr 150 Kilometer entfernt von hier. Immer der A5 entlang Richtung Norden. Schnurstracks geradeaus, dann irgendwann zwischen Karlsruhe und Heidelberg. Da findest du Bruchsal. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass von euch noch nie jemand in Bruchsal war. Das ist aber auch nicht schlimm. Die meisten Leute fahren einfach an der A5 an Bruchsal vorbei. Es gibt ein schönes Schloss in Bruchsal, ein Barockschloss, das kann man sich schon mal anschauen. Es gibt auch ein großes Gefängnis, das sollte man auch mal gesehen haben, von außen, ja. Also architektonisch wirklich sehr, sehr schön. Aber ansonsten ist jetzt Bruchsal nicht unbedingt das touristische Highlight. Karl Ludwig Börne, das war ein Literatur- und Theaterkritiker und er war so etwas wie der Wegbereiter dessen, was wir heute das Feuilleton nennen. Ja? Und dieser gute Mann, der musste im Jahr 1820 einmal unfreiwillig einen Zwischenstopp in Bruchsal einlegen, weil er einen Kutschenunfall hatte. Und er schrieb über seine Zeit in Bruchsal Folgendes. Kannst du auch bei Wikipedia nachlesen. Der Ort, wo ich mein schreibendes Hauptquartier aufgeschlagen habe, heißt Bruchsal. Aber mir ist dieser Ort ein Trübsal und ein Scheusal. Ich möchte aus der Haut fahren, wäre nur eine Öffnung groß genug, mich durchzulassen, da ich schon ganz geschwollen bin vor Wut. Nur zwei Wünsche habe ich jetzt. Erstens wünsche ich, dass 10.000 Millionen Donnerwetter in dieses verfluchte Nest einschlagen. Und zweitens wünsche ich, dass danach das Gleiche nochmal passiert. Also ganz so schlimm ist es nicht im Bruchsal. Der Herr Börne hatte wohl einen schlechten Tag. Also ihr braucht mich nicht bemitleiden. Aber wie gesagt, wenn ihr Bruchsal noch nicht gesehen habt, dann habt ihr nichts verpasst. So viel zu mir, so viel zu Bruchsal und wenn ihr jetzt bereit seid, ich bin es, dann würde ich mit der Predigt beginnen. Und es gibt jetzt gleich einen ganz harten Schnitt, wir kommen nämlich von Bruchsal zu Hollywood. Und zwar zu einem bestimmten Film. Forrest Gump, das ist einer der berühmtesten und erfolgreichsten Filme aller Zeiten. Dieser Film hat mehr als 700 Millionen US-Dollar eingespielt und er wurde mit 6 Oscars ausgezeichnet. Und ich denke mal, dass fast jeder von euch diesen Film kennt, der bereits im Jahr 1994 in die Kinos kam. Und diesem Film verdanken wir ganz, ganz viele witzige und gleichzeitig auch tiefgründige Zitate. So sagte der Hauptdarsteller Forrest Gump, als er seine Lebensgeschichte erzählte, folgenden Satz und er zitierte dabei seine Mutter. Er sagte, das Leben ist wie eine Schachtel Pralinen. Man weiß nie, was man kriegt. Und an dieses Zitat muss ich ganz oft denken, wenn ich eine Predigt vorbereite. Denn wenn ich mit den Predigtvorbereitungen beginne, dann weiß ich auch nicht, was da am Ende dabei rauskommt. Das heißt, ich könnte jetzt in Anlehnung an Forrest Gump auch sagen, eine Predigt ist wie eine Schachtel Pralinen. Man weiß nie, was man kriegt. Manchmal ist so eine Predigt ermutigend. Manchmal tröstet sie die Zuhörer. Manchmal gibt sie neue Kraft und Hoffnung, Zuversicht. Und das sind die Predigten, die die Leute natürlich gerne hören. Ja, es geht mir genauso. Ich höre solche Predigten sehr gerne. Aber dann gibt es auch Predigten, die nicht ganz so beliebt sind. Und das sind meistens die Predigten, die die Zuhörer herausfordern. Und heute habe ich für dich in der Pralinenschachtel so eine herausfordernde Predigt. Und ich hoffe, dass du die Praline nicht einfach nur kurz anbeißt und dann wieder still und heimlich in die Schachtel zurücklegst, weil du ja keinen Gefallen daran findest, weil sie dir nicht schmeckt, sondern ich hoffe, dass du bereit bist, dich herausfordern zu lassen von Gottes Wort, dass du dich gerne herausfordern lässt von Gottes Wort. Und bitte denk daran, immer wenn Gott dich herausfordert, immer wenn er dich aus der Komfortzone rausholt, wenn er dich korrigiert, dann geschieht das nur aus einem einzigen Grund, weil er dich liebt und weil er ganz genau weiß, was das Beste für dich ist. Den Bibeltext, den ich heute gemeinsam mit dir anschauen will, den findest du in 2. Samuel, Kapitel 11, die Verse 1 bis 5. Wir haben diesen Text gerade gehört. Und im Mittelpunkt dieser Geschichte steht David. Und David ist in der Zwischenzeit kein kleiner Hirtenjunge mehr, sondern David ist ein König. Er ist ein mächtiger König, ein beliebter König. Und er ist ein siegreicher Feldherr, der mit seiner Armee von einem Sieg zum nächsten eilt. Und dieser Text beschreibt, wie dieser David, der sich auf dem Höhepunkt seines Lebens befindet, wie dieser David für alle völlig unerwartet komplett versagt. Und wenn ich in diesen Text jetzt gleich tiefer einsteige, dann will ich nicht schwerpunktmäßig auf die Gefahren fehlgeleiteter Sexualität eingehen, sondern ich will nach den Gründen suchen, wie es überhaupt zu diesem Ehebruch kommen konnte. Wie konnte das einem Mann passieren, dem scheinbar alles zu gelingen schien, der auf dem Höhepunkt seiner Karriere war? Wie konnte das einem Mann passieren, der Gott so sehr liebte, der Gott so leidenschaftlich nachfolgte und der von Gott auch so gesegnet war? Wo lagen die Ursachen? David selbst wurde recht schnell klar, wo das eigentliche Problem lag. Das Problem war sein Herz. Und er beschreibt das auch in einem Psalm, in Psalm 51. Das Problem war sein Herz. Sein Herz war unrein geworden. Und heute Morgen will ich gemeinsam mit dir herausfinden, was wir tun können, um unser Herz reinzuhalten. Oder andersrum gesprochen, wie wir verhindern können, dass unser Herz unrein wird. Drei Punkte, drei Wahrheiten, drei Ratschläge Gottes sind mir beim Lesen und beim Studieren des heutigen Bibeltextes ganz besonders aufgefallen. Und die will ich heute mit dir näher betrachten. Hier sind schon mal alle drei Punkte. Erstens, halte dein Herz rein, indem du an die Front gehst. Zweitens, halte dein Herz rein, indem du nah am Herzen Gottes bleibst. Und drittens, halte dein Herz rein, indem du die Folgen deines Handelns bedenkst. Und ich beginne jetzt mit dem ersten Punkt. halte dein Herz rein, indem du an die Front gehst. Schaut nochmal mit mir gemeinsam auf den ersten Vers des Predigttextes. Ich habe jetzt hier die Übersetzung Neues Leben. Da heißt es, im nächsten Frühjahr, zu der Zeit, in der die Könige in den Krieg ziehen, schickte David Joab mit seinen Männern und dem ganzen Heer Israels in den Kampf gegen die Ammoniter. Sie verwüsteten das Land und belagerten die Stadt Rabba. David blieb jedoch in Jerusalem zurück. Diese Geschichte spielt also im Frühjahr. Und ganz offensichtlich war das Frühjahr die Zeit, in der in dieser Region die Kriege geführt wurden. Und das hatte auch Gründe. Das waren strategische Gründe, die insbesondere mit den klimatischen Bedingungen zusammenhingen und infolgedessen auch mit der Versorgungslage der Truppen. Aber auf diesen Punkt will ich jetzt gar nicht näher eingehen, denn die entscheidende Frage hier ist nicht, wann in den Krieg gezogen wurde. Das ist nicht die entscheidende Frage. Die entscheidende Frage ist, wer in den Krieg gezogen ist. Und hier heißt es klar und deutlich, zu der Zeit, in der die Könige in den Krieg ziehen. Es war offensichtlich selbstverständlich, dass der König mit dabei war, wenn die Armee in den Krieg gezogen ist. Der König ist gemeinsam mit seinen Soldaten an die Front gezogen. Israel zieht also in den Krieg, aber der König ist nicht dabei. David geht nicht mit an die Front. David bleibt zu Hause. Er bleibt im Palast. Aber David hätte an der Front sein sollen, bei seinen Soldaten. So hat er das früher immer gemacht. Wir sehen das ganz deutlich, wenn wir uns die Lebensgeschichte von David einmal anschauen. Er war sonst immer an der Front bei seinen Soldaten. Und gemeinsam mit seinen Soldaten feierte er einen Sieg nach dem anderen. Er wehrte alle feindliche Angriffe ab. Und er wurde so zum siegreichen König. Und mit jedem Sieg, da ging es aufwärts im Leben von David. Er wurde zu einem bewunderten König. Er wurde von Gott mächtig gebraucht. Das Volk Israel, es blühte auf. Und im Leben von David, da lief alles perfekt. Aber dann veränderte sich etwas im Leben von David und er selbst hat das irgendwie gar nicht mitbekommen. Er wird nachlässig, er lässt sich hängen, er lässt sich gehen. Okay, es war ziemlich viel los in den letzten Jahren im Leben von David. Er führte ein Leben im Hochgeschwindigkeitstempo, er war ständig am Anschlag. Eine Pause, eine Auszeit wären wahrscheinlich genau das Richtige gewesen und niemand hätte irgendetwas dagegen einzuwenden gehabt. Aber David gönnt sich keine Pause, er gönnt sich keine Auszeit und so kommt es, wie es kommen muss. David stürzt in eine Krise, in eine geistliche Krise. Seine grundsätzliche Einstellung ändert sich. Gott hat auf einmal nicht mehr die höchste Priorität in seinem Herzen. Und deshalb war er auch nicht an dem Platz, an dem Gott ihn haben wollte. Deshalb war er nicht an der Front, sondern er blieb im Palast. Gott hatte nicht mehr die höchste Priorität in seinem Herzen. Und das ist ein gefährlicher Zustand. Das ist ein gefährlicher Zustand, nicht nur für David, sondern auch für dich und für mich. Darf ich dir eine Frage stellen? Bist du jetzt im Moment an dem Ort, an dem Gott dich haben möchte? Denk mal drüber nach. Ich weiß, diese Frage ist herausfordernd, aber wenn du dich mit dieser Frage auseinandersetzt, dann kann dich das davor bewahren, in Sünde zu fallen. Dann kann dich das davor bewahren, zu versagen, so wie David. Und deshalb frage ich dich nochmal, bist du wirklich an dem Platz, an dem Gott dich haben möchte? ist dein Platz auf dem Sofa, vor dem Fernseher, Fernbedienung in der Hand und die Tüte Chips auf dem Tisch? Oder ist dein Platz am Smartphone oder am Computer? Du tummelst dich die ganze Zeit in irgendwelchen Chats und in sozialen Medien oder auf pornografischen Seiten. Ist dein Platz im Büro, bei der Arbeit, auch spät am Abend, wenn alle anderen schon zu Hause sind? Schließlich musst du ja was für deine Karriere tun. Wo ist dein Platz? Und ist das auch wirklich der Platz, an dem Gott dich haben will? Anders als damals bei David sind wir heute nicht mehr dazu aufgefordert, physisch Kriege zu führen. Aber wir befinden uns dennoch in einem Kampf, in einem geistlichen Kampf. Davon lesen wir in Kapitel 6 des Epheserbriefes. Und ich lese euch mal die Verse 10 bis 12 vor. Werdet stark durch den Herrn und durch die mächtige Kraft seiner Stärke. Legt die komplette Waffenrüstung Gottes an, damit ihr allen hinterhältigen Angriffen des Teufels widerstehen könnt. Denn wir kämpfen nicht gegen Menschen aus Fleisch und Blut, sondern gegen die bösen Mächte und Gewalten der unsichtbaren Welt. Gegen jene Mächte der Finsternis, die diese Welt beherrschen, und gegen die bösen Geister in der Himmelswelt. Als Christen befinden wir uns im Krieg. Wir befinden uns inmitten eines Kampfes. Und unser Platz in diesem Kampf, in diesem Krieg, ist ganz vorne an der Front. Da, wo es anstrengend ist. Da, wo Herausforderungen auf uns warten. Da, wo es auch ab und zu mal wehtut. Und wo es gefährlich ist. Das ist eine Tatsache, die wir gerne beiseite schieben, die wir gerne verdrängen. Und viele Christen sagen, naja, weißt du, es kann ja nicht jeder an der Front kämpfen. Vielleicht ist das ja deine Berufung, aber meine Berufung ist das nicht. Mir hat Gott andere Gaben geschenkt. Und außerdem bin ich ja auch überhaupt nicht stark genug für so einen Kampf. Aber solche Aussagen sind letztendlich nichts anderes als in fromme Worte verpackte Ausreden. Es geht nicht darum, ob du dich stark genug fühlst für diesen Kampf. Darum geht es nicht. Sondern du bist herausgefordert, in Gottes Stärke zu kämpfen. In Vers 10, da heißt es, werdet stark durch den Herrn und durch die mächtige Kraft seiner Stärke. Gott gibt dir den Auftrag, in den Kampf zu ziehen. Er gibt dir den Auftrag, in diesem Krieg zu kämpfen. Und wenn du das tust, wenn du gehorsam bist, dann wird er dich auch ausrüsten, dann wird er dich stark machen durch die mächtige Kraft seiner Stärke. Es gibt einen Widersacher. Und dieser Widersacher, der Teufel, der wird dir immer wieder ein Leben anbieten, ein Leben schmackhaft machen, das nur nach Entspannung strebt, das nur nach Vergnügen strebt, das nur nach Genuss strebt. Und wenn du auf dieses Angebot reinfällst, dann verpasst du ein unvergleichlich großes Abenteuer mit Gott. Du darfst nicht vergessen, dass der Teufel dich nicht an der Front sehen will. Der will dich da nicht haben. Also lass dich nicht hängen und verhalte dich nicht so wie die Menschen, die in 2. Timotheus, Kapitel 3, Vers 4 beschrieben werden. Da heißt es, es gibt Menschen, die das Vergnügen mehr lieben als Gott. Und bitte versteh mich jetzt nicht falsch. Ich will kein Spielverderber sein. Ja, hast du viel Spaß in deinem Leben? Wunderbar. Hast du viel Geld und kannst dir tolle Sachen leisten? Ein schönes Haus, ein schickes Auto, eine Kreuzfahrt auf irgendeinem Luxusdampfer? Kein Problem. Ich gönne dir das. Ich gönne dir das von Herzen. Bist du ein Genussmensch? Gehst du gerne schick essen? Magst du guten, teuren Wein? Auch das ist kein Problem. Ich gönne dir auch das von ganzem Herzen. Aber die Frage ist doch, führt dich das alles näher an den Platz, an dem Gott dich haben will, oder führt es dich davon weg? Es geht um die grundsätzliche Einstellung. Hat bei all dem Gott immer noch die höchste Priorität in deinem Leben? Oder geht es dir wie David und du befindest dich gerade in einem ziemlich gefährlichen Zustand? Ich frage dich nochmal, bist du an dem Platz, an dem Gott dich haben möchte? Nimm diese Frage doch einfach mal mit hinein in diesen Tag, mit hinein in die nächste Woche. Bewege diese Frage in deinem Herzen und sei ehrlich zu dir selbst. Ich will dir kein schlechtes Gewissen einreden, ganz im Gegenteil, sondern ich will dir Mut machen. Ich will dir Mut machen, steh auf. Steh auf aus dem bequemen Sessel, komm raus aus der Komfortzone und mach dich auf den Weg an die Front. Dort ist der Platz, wo Gott dich haben will. Schaut mal, was in 2. Timotheus Kapitel 2, Vers 4 steht. Da heißt es, kein Soldat, der in den Krieg zieht, lässt sich durch die Dinge des täglichen Lebens von seinen Aufgaben ablenken. Schließlich möchte er, dass der, der ihn angeworben hat, mit ihm zufrieden ist. Als Christ befindest du dich in einem Krieg. Und Jesus ist derjenige, der dich angeworben hat. Und er hat dafür einen hohen Preis bezahlt. Er hat dafür mit seinem Leben bezahlt. Wo bist du in diesem Kampf? Bist du wirklich an der Front? Ist es nicht dein sehnlichster Wunsch, dass Jesus, der dich angeworben hat und der damit mit seinem Leben bezahlt hat, mit dir zufrieden ist? Willst du deine Liebe zu Jesus, deine Dankbarkeit für das, was er für dich getan hat, nicht dadurch zum Ausdruck bringen, dass du für sein Reich kämpfst? Oder machst du es lieber wie David und lässt lieber andere kämpfen? Leute, wir müssen aufpassen. Ich sehe unter uns Christen so eine Schwerkraft, die uns immer wieder runterziehen will in die Bequemlichkeit, in die Beliebigkeit, in die Mittelmäßigkeit. Und wir merken gar nicht, dass da etwas in uns eingeschlafen ist. Du gibst dir vielleicht alle Mühe, mit Gott zu leben. Du gehst sonntags zum Gottesdienst, du arbeitest in der Gemeinde mit, du trägst dich nachher in die Liste mit dem Putzdienst ein. Du liest deine Bibel und du versuchst so gut wie möglich, dich von Sünde fernzuhalten. Und dennoch bist du zu mehr berufen, als Gottesdienste zu besuchen. Du bist zu mehr berufen, als hier in der Gemeinde mitzuarbeiten. Du bist zu mehr berufen, als deinen Bibelleseplan einzuhalten. Und du bist auch zu mehr berufen, als krampfhaft zu versuchen, dich von Sünde fernzuhalten. Gott hat für dich ein Leben voller Abenteuer vorbereitet. Aber diese Abenteuer, die findest du nur an der Front. Als Paulus und Silas in Thessalonich das Evangelium verkündet haben, das kannst du in der Apostelgeschichte in Kapitel 17 nachlesen, da haben die beiden für ordentlich Aufregung gesorgt. Weißt du, was man über die beiden gesagt hat? Man hat gesagt, diese Typen, die erzählen überall von Jesus. Und die haben damit schon die halbe Welt in Aufruhr versetzt. Und jetzt sind sie hier. Hier bei uns. Und sie wollen auch in unserer Stadt Unruhe stiften. Deine Aufgabe ist es nicht, dich hinter irgendwelchen Kirchenmauern zu verschanzen und ein frommes Pflichtprogramm abzuspulen. Deine Aufgabe ist es, wahre Jüngerschaft zu leben und hinauszugehen in diese Welt und diese Welt in Aufruhr zu versetzen. Du sollst in unseren Städten eine heilige Unruhe stiften. Dein Platz ist vorne an der Front. David war nicht an der Front und er hat es bitter bereut. Und seine tief empfundene Reue hat er in einem Psalm niedergeschrieben, in Psalm 51. Und ich lese euch mal ein paar Verse aus diesem Psalm vor. Sieh meine Sünde nicht mehr an und vergib mir meine Schuld. Gott, erschaffe in mir ein reines Herz und gib mir einen neuen, aufrichtigen Geist. Verstoße mich nicht aus deiner Gegenwart und nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Lass mich durch deine Hilfe wieder Freude erfahren und mache mich bereit, dir zu gehorchen. Was für eine leidenschaftliche Bitte um Vergebung, um Erneuerung und um Stärkung des Willens. Mach diese Worte von David auch zu deinem Gebet. Und mach dich mit diesem Gebet auf den Lippen, auf den Weg an die Front. Denn dort ist der Platz, wo Gott dich haben möchte. Ich komme jetzt zum zweiten Punkt. Und dieser zweite Punkt ist genauso wie der dritte nicht ganz so ausführlich. Halte dein Herz rein, indem du nah am Herzen Gottes bleibst. David ging also nicht an die Front, sondern er blieb im Palast. Früher wäre ihm so etwas niemals passiert. Damals brannte in ihm noch das Feuer und er kämpfte leidenschaftlich für Gott. Schon als junger Kerl hat er ganz allein für sein Volk, für das Volk Israel und zur Ehre Gottes gegen Goliath gekämpft, gegen diesen Riesen. Und es sollten noch viele, viele weitere Kämpfe, noch viele weitere Schlachten folgen. An vorderster Front. Aber diese Zeiten sind vorbei. Die sind Geschichte, das ist Vergangenheit. Er will nicht mehr kämpfen. Er hat keinen Bock mehr. Er bleibt lieber zu Hause im Palast. Sollen noch die anderen kämpfen? Sollen noch die anderen an die Front gehen? Leute, ihr könnt euch nicht vorstellen, was für einen Schmerz und was für eine Trauer ich in meinem Herzen empfinde, wenn ich die vielen Christen sehe, die schon so viele Jahre mit Jesus unterwegs sind, die eigentlich noch voller Energie sein sollten, die eigentlich noch voll im Saft stehen sollten und die genauso wie David in so einen erbärmlichen Zustand geraten sind. Das Feuer und die Leidenschaft, die am Anfang noch da waren, die sind erloschen. So viele Christen wollen diese Welt gar nicht mehr in Aufruhr versetzen. Die wollen in unseren Städten gar keine Unruhe mehr stiften. Und die fromme Ausrede, die ich dann immer wieder höre, ist, naja, weißt du, ich bin inzwischen eben geistlich reifer geworden. Ich bin geistlich gewachsen. Ich muss jetzt nicht mehr mit dem Kopf durch die Wand, so wie früher. Leute, ihr glaubt nicht, wie mich solche Worte anwidern. Wenn du an der Front bist und du stehst deinem Feind Auge in Auge gegenüber, dann hast du genau zwei Möglichkeiten. Entweder du kämpfst oder du ziehst dich zurück. Ganz, ganz viele Christen in unserem Land haben sich für den Rückzug entschieden. Aber das hat nichts mit geistlicher Reife zu tun, das hat nichts mit geistlichem Wachstum zu tun, sondern das hat mit Bequemlichkeit zu tun. Es hat mit Feigheit zu tun und es hat mit Ungehorsam zu tun. Kennst du die Geschichte vom Frosch im kochenden Wasser? Ich denke, einige von euch werden diese Geschichte kennen. Ich weiß ja jetzt nicht, ob Frösche bei dir auf dem Speiseplan stehen. Die französische Grenze ist ja nicht weit und da isst man ja sowas. Aber diese Geschichte ist wirklich interessant und sie entspricht auch wirklich den Tatsachen. Wenn du einen Frosch nimmst, also einen lebenden Frosch, und du wirfst ihn in einen Topf mit kochendem Wasser, dann springt dieser Frosch trotz der Schmerzen und der Verbrennungen sofort wieder aus diesem Topf raus. Das ist eine ganz normale Reaktion, das ist ein natürlicher Reflex. Aber wenn du diesen Frosch nimmst und in einen Topf mit kaltem Wasser wirfst, dann bleibt er drin in diesem Topf. Und er dreht dort seine Runden. Und dann schalt mal den Herd ein und beobachte, was passiert. Das Wasser, das wird langsam wärmer und der Frosch, der schwimmt gemütlich weiter. Ist ja auch verständlich, ist ja angenehm in dem schönen, warmen Wasser. Und das Wasser wird wärmer und wärmer und der Frosch macht keine Anstalten, um aus dieser für ihn so bedrohlichen Situation irgendwie rauszukommen. Und das Wasser wird heiß und heißer. Und schließlich kocht es und der Frosch ist tot. Und ich fürchte, genauso geht es vielen Christen. Sie werden vom Teufel abgekocht, wie dieser Frosch im Wassertopf. weil sie es sich zu gut gehen lassen im schönen, warmen Wasser. Und sie merken gar nicht, in was für einer bedrohlichen Situation sie sich befinden. Sie bemerken gar nicht, dass das Wasser immer wärmer wird, dass es immer heißer wird. Und schließlich kocht das Wasser und diese Christen sind geistlich tot. Wir sind dazu berufen, ganz nah an Gottes Herz zu sein. Und dieser Gott, der Herrscher über diese Welt, der Schöpfer aller Galaxien, der lädt dich ein. Er lädt dich ein, ganz nah an seinem Herz zu sein. Und ihn so kennenzulernen, wie er wirklich ist, in seinem Wort, in der Bibel und im Gebet. Du kannst das jederzeit tun, täglich, stündlich, jede einzelne Minute. Du musst nicht erst um einen Termin bitten, du musst auch nicht um Audienz betteln. Dieser Gott wartet auf dich. Welchen Stellenwert hat dieses Vorrecht, dass Gott dich einlädt, ganz nah an seinem Herz zu sein in deinem Leben? Welchen Stellenwert hat dieses Vorrecht? Wo ist dein Feuer? Wo ist deine Leidenschaft? Bete dafür, dass Gott das Verlangen nach seiner Nähe jeden Tag aufs Neue in dir weckt. David hat das auch getan in Psalm 27. Da schreibt er in Vers 8, ich erinnere mich, dass du gesagt hast, suchet meine Nähe. Und ich habe geantwortet, Herr, ich suche dich. David erinnert sich daran, dass es Gottes Wunsch ist, dass wir ganz nah an seinem Herzen sind. Und David sagt, ja, ja, Herr, das will ich. Ich will in deiner Nähe sein. Ich will ganz nah an deinem Herzen sein. Ich will deinen Herzschlag spüren. Aber das ist lange her. Das ist lange her. Aber David will wieder zurück. Er will wieder zurück an Gottes Herz. Und deshalb betet er weiter. Vers 10. Herr, zeige mir, wie ich leben soll und führe mich den Weg, der richtig ist. Mach das auch zu deinem Gebet. Herr, zeige mir den Weg, der richtig ist. Zeige mir, wie ich leben soll. Ich will wieder in deiner Nähe sein, ganz nah an deinem Herzen. Wecke in mir wieder dieses Feuer und diese Leidenschaft für dich. Wenn du das willst, wenn du das wirklich willst, wenn du dieses Gebet mit aufrichtigem Herzen sprechen kannst, dann bin ich mir sicher, dass Gott dieses Gebet erhören wird. Ich komme zum dritten und zum letzten Punkt. Halte dein Herz rein, indem du die Folgen deines Handelns bedenkst. Als ich diese Geschichte gelesen habe, wie David da auf dem Dach des Palastes herumspaziert, obwohl er da ja eigentlich gar nicht sein sollte, er sollte ja eigentlich an der Front sein, und wie er dann diese nackte Frau entdeckt, die gerade ein Bad nimmt, und wie er dann stehen bleibt, um diese nackte Schönheit genauer zu betrachten, und wie er dann seine Diener fragt, wie denn der Name dieser Frau ist. Und wie er dann die Wachen losschickt, um diese Frau in den Palast bringen zu lassen. Und wie er dann am Ende noch mit dieser Frau schläft, da habe ich mich gefragt, sag mal David, wie bescheuert bist du eigentlich? David hätte in dieser Situation mehrfach die Möglichkeit gehabt zu sagen, okay, jetzt ist aber gut, bis hierher und nicht weiter. Wenn jetzt nicht Schluss ist, dann passiert hier etwas ganz Schlimmes. Aber David hat das nicht getan. Er hat zu keiner Sekunde über die Folgen seines Handelns nachgedacht. Und deshalb hat er sich gegen Gott versündigt. Und er hat anderen Menschen, unschuldigen Menschen, sehr viel Leid und sehr viel Schmerz zugefügt. Lass dir das eine Warnung sein. Es ist nicht so, dass wir völlig unverhofft in solche Situationen hineingeraten. So etwas passiert nicht wie aus heiterem Himmel, urplötzlich. Auch wir latschen im übertragenen Sinne ganz oft auf dem Dach des Palastes rum, obwohl wir da überhaupt nichts verloren haben. Und bereits an diesem Punkt können wir umkehren. Auch wir starren in fremde Fenster, obwohl uns das überhaupt nichts angeht, weil wir wissen wollen, was da so los ist, was da so abgeht. Und auch an diesem Punkt können wir umkehren. Auch wir bleiben stehen und schauen fasziniert und gebannt auf irgendwelche Dinge, die uns anziehen, die wir begehren. Und auch an diesem Punkt besteht die Möglichkeit zur Umkehr. Bevor wir schwach werden, bevor wir endgültig vor unseren Versuchungen und Begierden kapitulieren, gibt es in aller Regel genug Möglichkeiten, um innezuhalten und darüber nachzudenken, wohin das alles führen kann. Wir müssen vom Ende her denken. Wir müssen die Folgen unseres Handelns bedenken. Und David hat das nicht getan. Er hat es nicht getan. Er hat der Versuchung nachgegeben, er hat sich gegen Gott versündigt und er hat viel Leid über andere Menschen gebracht. Nachdem er mit Bathseba Ehebruch begangen hatte, schrieb er einen Psalm, Psalm 51. Und ich habe vorhin schon mal aus diesem Psalm zitiert und ich will jetzt einen längeren Abschnitt daraus vorlesen. Und zwar die Verse 3 bis 12. Gott, sei mir gnädig um deiner Gnade willen und vergib mir meine Sünden nach deiner großen Barmherzigkeit. Wasche mich rein von meiner Schuld und reinige mich von meiner Sünde. Denn ich bekenne meine Sünde, die mich Tag und Nacht verfolgt. Gegen dich allein habe ich gesündigt und getan, was in deinen Augen böse ist. Darum wirst du Recht behalten mit dem, was du sagst, und dein Urteil über mich ist gerecht. Denn ich war ein Sünder, von dem Augenblick an, da meine Mutter mich empfing. Dir gefällt ein Herz, das wahrhaftig ist, und im Verborgenen lehrst du mich deine Weisheit. Wasche von mir ab meine Sünden, und ich werde ganz rein werden. Wasche mich, und ich werde weißer sein als Schnee. Gib mir meine Freude zurück und lass mich wieder fröhlich werden, denn du hast mich zerbrochen. Sieh meine Sünde nicht mehr an und vergib mir meine Schuld. Gott, erschaffe in mir ein reines Herz und gib mir einen neuen, aufrichtigen Geist. Hast du jemals so ein Gebet gesprochen? Falls nicht, dann ist es vielleicht jetzt an der Zeit. Dieses Gebet, dieses Schuldbekenntnis, dieses Sündenbekenntnis führte David wieder zurück, ganz nah an Gottes Herz. Dieses Gebet führte David auch wieder zurück an den Platz, an dem Gott ihn schon immer haben wollte. Es führte ihn zurück an die Front. Und deshalb endet die Lebensgeschichte von David auch nicht mit diesem Ehebruch. Seine Lebensgeschichte endet nicht mit dieser Sünde. David hat trotz seines Versagens Geschichte geschrieben, mit Gott und für Gott, weil er Buße getan hat, weil er umgekehrt ist. Als Gott auf das Leben von David zurückblickte, da sagte er, dieser David, das ist ein Mann ganz nach meinem Herzen. Wenn du einmal alt bist und zurückblickst auf dein Leben, wie soll dann deine Lebensgeschichte aussehen? Was wird wohl über dich gesagt bei der Tischrede anlässlich deines 80. Geburtstags? Und was wird man wohl über dich sagen bei der Rede an deinem Grab? Was werden nachfolgende Generationen von dir denken? Und was wird wohl Jesus zu dir sagen, wenn du eines Tages vor ihm stehst? Hast du schon mal darüber nachgedacht? Halte dein Herz rein, indem du an die Front gehst. Halte dein Herz rein, indem du nah am Herzen Gottes bleibst. Halte dein Herz rein, indem du die Folgen deines Handelns bedenkst. Lasst uns zurückkehren an den Platz, an dem Gott uns haben möchte. Lasst uns zurückkehren an die Front. Lasst uns aufhören, nach frommen Ausreden zu suchen, warum wir lieber im Palast sein sollten. Lasst uns aus diesem Wassertopf rausspringen, bevor der Teufel uns abkocht. Lasst uns zurückkehren, ganz nah an Gottes Herz. Lasst uns in dieser Welt für Aufruhr sorgen und lasst uns in unseren Städten eine heilige Unruhe stiften. Lasst uns ein Leben führen, das Spuren hinterlässt, auch wenn wir schon längst gestorben sind. Lasst uns unsere Herzen reinhalten und lasst uns gemeinsam Geschichte schreiben, mit Gott und für Gott. Amen.